Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Neuer Tag, neuer Podcast, neuer Gast. Wen haben wir denn heute?
Ja, diesmal haben wir einen ganz interessanten Gast, nämlich Karl Ruthert. Alle unsere Gäste sind interessant. Aber Karl Ruthert ist ein Müller. Er betreibt die Altdorfer Mühle und er erzählt uns von der Geschichte der Mühlen im Landkreis Böblingen.
Da sind wir gespannt.
Da sind wir wirklich gespannt. Heute dürfen wir ganz herzlich begrüßen Karl Ruthert. Dem einen oder anderen unserer Zuhörer dürfte der Name etwas sagen. Er ist von Beruf Müller. Er betreibt eine eigene Mühle in Altdorf. Und genau damit sind wir mitten im Thema. Es geht heute um die Mühlen im Landkreis Böblingen, über die Geschichte der Mühlen und aber auch über den heutigen Stand. Herzlich willkommen.
Willkommen. Danke.
Ja, Herr Ruthert, wie wird man Müller? Also gibt es ja nicht mehr so arg viele, glaube ich.
Die meisten Müller werden reingeboren, aber es gibt auch einige Fremde, wobei man sagen muss, der Beruf des Müllers sehr breit gefächert ist und auch in vielen anderen Bereichen in der Industrie, Nährmittelindustrie und so weiter Verbindung und Arbeitsplätze findet.
Aber es ist ja ein ganz alter Beruf.
Ich sage immer im Freundeskreis, eines der ältesten Gewerbe, aber nicht das älteste Gewerbe.
Wenn wir das mal jetzt auf den Kreis Böblingen projizieren, wie alt ist das Gewerbe des Müllers denn ungefähr hier im Landkreis?
Also die älteste urkundliche erwähnte Mühle im Kreis Böblingen ist die Gülsteiner Mühle. Die wurde 1125 urkundlich erwähnt. Wir von der Altdorfer Mühle wissen, dass die Mühle seit 1487 auf jeden Fall besteht, weil sie vom Kloster Bebenhausen gekauft. Und sie hätte ja nicht gekauft werden können, wenn sie nicht schon bestanden hätte. Also daher ist sie doch wahrscheinlich einiges älter.
Dann habt ihr noch in 2 Jahren Jubiläum.
Jawohl.
Wunderbar, dann aktualisieren wir dann den Podcast nochmal.
Okay.
Dieses Gewerbe war ja früher extrem wichtig für die Menschen, denn ohne Mehl gab es ein Problem bei der Ernährung. Fleisch, Mehl, das waren so wichtige Dinge, oder?
Absolut. Also die Mühlen waren, kann man sagen, immer sehr, sehr wichtig und es gab sehr viele kleine Mühlen. Es gab ja in Ortschaften teilweise 3, 4, 5, 6 Mühlen, Mehlmühlen, die aber hier im Binnenland immer am Wasser lagen. Und die Windmühlen, die sind eigentlich nur wirklich in Strandnähe, wo eben viel Wind kommt. Und daher sind alle irgendwo am Wasser und das Wasser muss entweder eine große Menge an Wasser bringen mit wenig Gefälle oder wie zum Beispiel bei uns in Altdorf, da war es, weil die Würm erst in Altdorf im Schönbuch entspringt, da war ein großer Stausee und da wurde gemahlen, wenn genügend Wasser da war. Und da halten wir zwar nicht viel Wasser, aber dafür viel Gefälle. Und daher sind die auch immer ein wenig am Hang gebaut.
Aber heute wird es elektrisch betrieben, oder?
Es wird die Altdorfer Mühle wird seit 1941 voll elektrisch betrieben, weil damals das Wasserrad zusammenbrach und für die Versorgung während des Krieges halt jegliche Mühle wichtig war.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gab in praktisch fast jeder Gemeinde eine Mühle. Es gibt ja auch so richtige Konzentrationen. Das Siebenmühlental kennt jeder, ist jetzt nicht ganz im Landkreis Böblingen. Aber wenn man von Schöneich beispielsweise nach Waldenbuch fährt, da fährt man ständig an Mühlen vorbei. Warum so viele? Weil es halt ein Gewerbe war oder weil man es gebraucht hat?
Man muss ganz einfach sagen, die Automatisierung begann eigentlich, kann man sagen, wirklich erst so nach dem Zweiten Weltkrieg. Früher waren alles oder die meisten Mühlen Rückschrittmühlen. Das heißt, man musste das Getreide reinwerfen, in die Reinigung. Nach der Reinigung wurde es vermahlen, dann wurde es abgesiebt und nach dem Absieben wieder nach oben gebracht und der nächste Mahlgang. Und erst in Mitte der 50er Jahren, Anfang der 60er Jahren wurden die Mühlen vollautomatisiert. Und je automatisierter die Betriebe waren, desto höhere Leistung haben, umso mehr sind dann die kleinen, vielen kleinen Mühlen gestorben. Es gab ja sogar in den Ende 60er Jahren und Anfang 70er Jahre eine staatliche Stilllegungsaktion, wo dann manche Mühlen gewisse Abfindungen bekommen haben, wenn sie aufgehört haben. Ja.
Warum wollte man, dass die aufhören?
Weil es einfach zu viel gab und die wirtschaftlich sozusagen kein Überleben mehr hatten.
Aber der Beruf des Müllers war ja sehr, sehr angesehen in früheren Zeiten und er hatte gewisse Privilegien. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die Ernährung ist einfach mit das Wichtigste. Nur hat sie halt heute nicht mehr die Bedeutung. Und es stimmt, in Krisenzeiten ist es den Müllern immer eher besser gegangen. Ich weiß von Erzählungen meiner Großeltern, dass selbst von Stuttgart Leute rausgelaufen sind, um irgendwie ein paar Pfund Mehl während des Zweiten Weltkrieges zu bekommen. Wir haben da Wassermalbilder bekommen. Wir haben da oder meine Großeltern haben diese Sachen bekommen, nur um ein paar Pfund Mehl zu bekommen. Das Essen war halt bedeutend. Und wir haben noch Unterlagen direkt in der von der Währungsreform, wo die Dorfbewohner teilweise mit einer Mark 0,5 oder 98 Pfennig verschuldet waren bei der Mühle. Die Mühle war mehr oder weniger in Kriegsjahren die zweite Bank.
Das war ja aber auch nur deshalb möglich, weil halt die Landwirtschaft noch sehr stark war, weil halt große Felder da waren und die Bauern halt das Getreide zur Mühle gebracht haben. Oder habt ihr das selbst angebaut?
Nein, es war ja sogar eigentlich anders. Und zwar fast die ganze Bevölkerung hat irgendwie mit der Landwirtschaft zu tun gehabt oder hatte einen Acker gehabt und die haben dann geerntet. Und eigentlich wurde früher das Getreide auf der Bühne gelagert und der Müller hat, kann man sagen, die in großen, schweren Jutesäcken von der Bühne die Säcke heruntergetragen und da gab es ja hauptsächlich die Lohnmüllerei. Das heißt, dass man eben das Getreide von der Bühne holte, je nach Familiengröße, 100 Kilo oder 200 Kilo. Das wurde dann vermahlen und aus 100 Kilo Mehl bekommt man heute circa 100 Kilo Weizen, bekommt man 80 Kilo Mehl heraus.
Und daraus wieder fast 100 Kilo Brot, oder?
Und mal, kann man sagen, 1,5, 1,6-fache bekommt man Brot heraus. Und dieses Mehl wurde dann nach dem Vermahlen, da wurden richtig Kundenmengen vermahlen, weil ich es ja sagte, dass da die Ware oben reingeworfen wurde und dann unten wieder abgefüllt und dann wieder nach oben gebracht und dann wieder feiner vermahlen. Und so sind es immer in circa 6-8 Mahlgängen möglichst viel Mehl aus dem Korn herausgeholt.
Irgendwann begann dann aber auch die Industrialisierung. Also es ging dann hin zu Großbetrieben, nicht mehr zur familiengeführten Mühle. Wie war der Wechsel? Wann war der? Weil heute ist es ja so, dass man im Supermarkt Dutzende von verschiedenen Mehlen und Herstellern findet. Gab es ja früher so in der Form gar nicht.
Ja, wobei man sagen muss, heute sind fast alle Mühlen in Deutschland immer noch familiengeführt. Es gibt eigentlich außer eine genossenschaftliche oder genossenschaftliche Mühlen, die es auch eine im Kreis Böblingen noch gibt, nur privat geführte Mühlen, eben auch groß oder die meisten Großmühlen. Es ist so, in den Mitte den 50er Jahren, Anfang den 60er Jahren begann die Automatisierung. Der Walzenstuhl ist ja auch schon, kann man sagen, 120 Jahre alt.
Ich würde mal kurz sagen, was ein Walzenstuhl ist.
Der Walzenstuhl ist circa 120 Jahre alt. Früher hat man ja nur mit Steinen gemahlen und man kann mit zwei Metallwalzen, die unterschiedlich schnell laufen, das Getreide zerquetschen, zerreiben und zerschneiden. Und man kann hier mit einer viel größeren Leistung mahlen als früher, wo man nur mit Steinen gemahlen hat. Und bei Steinen gab es halt immer einen kleinen Steinabrieb. Und dies ist natürlich auch manchmal ein bisschen sandiger zwischen den Zähnen gewesen. Und durch die zwei Rollenwalzen ist das eben, kann man sagen, verhindert worden, dass es nicht mehr so viel so knirscht. Und man muss auch sagen, es hat dadurch immer größere Leistungen hervorgebracht.
Ist effizienter.
Absolut.
Weil es einfach auch schneller laufen kann als sonst so ein Mahlstein.
Absolut. Und dieselbe Technik wird auch heute, kann man sagen, in vielen anderen Bereichen der Zerkleinerung, Kunststoffzerkleinerung oder Steinzerkleinerung oder Gewürzvermahlungen oder Teevermahlungen genauso gleich verwendet, ähnlich verwendet. Natürlich gibt es an diesen Walzen sogenannte Schneideriffel. Und diese Riffel sind natürlich unterschiedlich, ob man jetzt Steine vermahlt oder ob man Weizen vermahlt.
Das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, denn es gibt natürlich, jeder hat das im Kopf, Getreidemühlen, aber auch im Landkreis Böblingen gab es ja andere Mühlen, die andere Produkte hergestellt haben. Zum Beispiel in Rohrau, da gibt es ja so eine Gips- und Sandmühle. Wir haben in Sindelfing jetzt immer noch die Ölmühle. Die waren aber nicht so verbreitet, oder?
Die Ölmühlen, die Sandmühlen sind in viel geringerer Zahl, weil sie eben nicht diese Bedeutung hatten. Ölmühlen etwas mehr als Sandmühlen, aber Sandmühlen hat ganz einfach das Gestein fein zu machen, damit man eben den Mörtel gut hinbekommt und das Ganze dann eben auch einen vernünftigen Halt hat. Und es wurde alte Müllereitechnologie eben auch in diese Dinge verwendet. Jetzt Ölmühlen, das ist jetzt wieder etwas anders, weil es damals hauptsächlich keine Schneckenpressen gab, sondern die Stempelpressen waren das Übliche. Wie kann man sagen, die Ölfrüchte, damals Raps hauptsächlich, ein bisschen Sonnenblumen, ein bisschen Leinsamen. Das sind so die Hauptprodukte, die eben von der Ölmühle mit dem Stempel sozusagen ausgepresst wurden.
Aber heute, auch wenn es noch in Familienbesitz ist oder genossenschaftlich, wird in ganz anderen Dimensionen gemahlen.
Selbstverständlich.
Weil man braucht ja auch für die großen Backbetriebe eben sehr viel mehr Mehl als früher. Und es ist nicht mehr so regional, oder?
Nein, es ist eine enorme Konzentration. Also ich habe von meinem Vater gehört, dass im alten Kreis Böblingen es 1949 noch 52 Getreidemühlen gab. Heute gibt es im Kreis Böblingen noch gerade mal 4 vermahlende Betriebe.
Welche sind das?
Das ist
Altdorf?
Altdorfer Mühle natürlich, aber ich wollte mich eigentlich am Ende nennen. Es ist die Eitlinger Mühle. Es ist die Getreidemühle Oberjessingen, das eben eine Genossenschaftsmühle ist. Und es ist dann die bereits erwähnte Gültsteiner Mühle, die sozusagen die älteste Mühle ist, was wir wissen.
Also das ist eine spannende Zahl, dass es so viele Mühlen gab. Ich habe mal nachgeschaut, auch in Sindelfingen gab es eine ganze Menge von Mühlen. Also ich habe jetzt mal 5 gefunden, Seemühle, Goldmühle, Riedmühle, Bleichmühle, Rösslesmühle. Die gibt es alle gar nicht mehr, die Gebäude stehen meistens gar nicht mehr. Da erinnern eigentlich nur noch die Straßennamen an den Standort einer Mühle. Ist das in anderen Gemeinden auch so wahrscheinlich?
Das ist sehr oft so und man muss sagen eigentlich, aus sehr vielen alten Mühlen wurden sehr viele Gastronomien. Es gibt ja sehr viele Gastronomiebetriebe, die eben in ehemaligen Mühlengebäuden eine neue Verwendung fanden.
Ja, da gibt's ja auch, gerade wenn wir jetzt wieder ins Siebenmühlental gehen, da gibt's ja die legendäre Meulesmühle, die eben für Volkskunst und Theater mittlerweile genutzt wird.
Eselsmühle.
Die Eselsmühle. Es gibt die vom Namen her bekannte Burkhardsmühle. Spannend ist aber, es gibt auch die Seitenbacher Mühle. Diese Werbung, die einen lieben sie, die anderen sind total genervt vom Seitenbacher. Aber die hat ihren Ursprung auch im Landkreis Böblingen.
Ja, also die Seitenbachmühle aus Waldenbuch. Existiert heute noch. Sie handelt noch etwas mit Mehl. Sie vermahlt jetzt selber nicht mehr. Aber das ist der jüngere Bruder, der heute die Mühle in Waldenbuch betreibt. Der ältere Bruder, der Willi Pfannenschwarz, den ihr alle kennt oder hört.
Aus der Werbung, ja.
Hat sehr früh, kann man sagen, sehr stark mit Müsli begonnen. Und einer seiner ersten Müsli-Kunden war damals die Firma Kriegbaum noch, die, ja, glaube in der älteren Bevölkerung noch bekannt ist, dass sie diese Multimärkte zum Beispiel betrieb. Und der Herr Pfannenschwarz ist mit dem Namen Seitenbacher Mühle in den Markt gegangen. Nur das Seitenbachtal in Waldenbucht ist ein sehr enges Tal und er hat dann gesagt, da kann er nicht bauen. Er ist immer größer geworden und dann hat er in Buchen im Odenwald eine insolvent gegangene Betonteilefirma gefunden mit einer großen Halle und hat dann in diese Halle die Müsli-Mischungen produziert. Und so ist der Name Seitenbacher entstanden.
Und bekannt, ja.
Und bekannt.
Wie ist eigentlich diese legendäre Werbung entstanden? Sehr ungewöhnlich, dass der Chef selbst den Text einspricht.
Ja, der Willi Pfannenschwarz ist halt ein echter Schwabe und er war immer Hobbymusiker. Und nachdem er auch sehr erfolgreich mit dem Müsli bundesweit vertreten war, hat er Verpflichtungen gehabt, dass er Radiowerbung macht. Und mit der Zeit gab es immer mehr Wettbewerb und die Margen waren geringer. Und es war schwieriger, kann man sagen, im Markt sich auch zu behaupten. Die teure Radiowerbung, dann kann man sagen, die Kosten für die Platzierung in den Supermärkten, alles zusammen. Und er hatte halt diese Verpflichtung. Na, da er Hobbymusiker war und in sein Haus, das er dort in Buchen gebaut hat, für sich ein kleines Tonstudio eingebaut hat, hat er dann gesagt, Menschenskinder, ein Tonstudio habe ich doch auch. Warum spreche ich das nicht selber ein? Und so ist das Ganze entstanden.
Ja, und mittlerweile legendär. Vorher, das war ganz interessant, Mehl alleine ist längst nicht mehr das Haupt- oder das einzige Geschäftsfeld, das Mühlen betreiben. Müsli ist gefallen, es gibt aber auch noch viele andere Produkte. Welche?
Also die Mühlen sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Man muss sagen, ich würde sogar sagen, dass hier im Kreis Böblingen, im Großraum Stuttgart, mit zum Beispiel die Naturkost sich entwickelt hat, Mitte den 70er Jahren. Und zwar, wir haben eine sehr, ja, kann man sagen, wohlhabende Bevölkerungsschichten. Wir haben eben eine Bevölkerung, die vom schwäbischen Haushalt auch das Backen noch kannte und nach der Steg- und Salatphase kam halt die gesündere Ernährung, die ballaststoffreichere Ernährung. Dann wurde Vollkorn auf einmal wieder gefragt, was nach dem Krieg verpönt war, weil man damals genügend dunkle Kleie gegessen hat, damit man satt wird. Und so kam auch bei uns in der Altdorfer Mühle, dass bei meinem Vater nachgefragt wurde, kann man Leinsamen, kann man Sesam oder solche Produkte haben. Und so waren wir sicherlich eine der ersten Mühlen, die im Naturkostbereich mit verschiedenen Produkten angefangen haben. Und dadurch, dass wir das dann hatten, kamen andere Müller-Kollegen oder andere Ladner und sagten, ihr habt doch das, können wir das von euch bekommen? Und so sind wir dann auch etwas in den Großhandel gekommen. Die Gülsteiner Mühle zum Beispiel, die ist sehr stark auf die Landwirtschaft orientiert, weil das Gäu einfach eine ganz andere Fläche hat. Da kommen, was weiß ich, 15.000, 20.000 Tonnen Getreide immer während der Ernte. Wahrscheinlich sind es ja, 20.000 oder 25.000 Tonnen. Dann, daher hat halt jeder so ein bisschen auch seine Nische gesucht. Und heute würde ich sagen, selbst die Großmühlen haben auch irgendwo einen Ladenverkauf, weil die Bevölkerung sich doch etwas bewusster ernährt.
Und dann gibt es noch die Backmischungen.
Die Backmischungen.
Ist das ein Zeichen dafür, dass die Leute nicht mehr selber backen können?
Nein, es ist ganz einfach, dass man keine oder viele keine Erfahrung mehr haben. Dann gibt es einige Leute, die Angst vor Hefegebäcken haben. Hefegebäck ist eigentlich relativ einfach. Man darf nur das Wasser oder die Milch nicht zu heiß machen. Wenn man natürlich eine heiße Milch nimmt und die Hefe, dann tötet man die Hefekulturen ab. Und das sind Dinge, wo einfach die Leute ganz sicher ein Brot produzieren können oder Wir machen jetzt aktuell eine neue Mischung, eine Hefezopfmischung mit Gelbweizenmehl, dass man, kann man sagen, ohne Eier eine sehr gelbe Krume bekommt. Gelbweizenmehl ist ein Weizen, wo einfach mehr Beta-Carotin im Korn wächst oder eingenommen wird. Und so kann man sehr vieles machen.
Das heißt, ihr seid ja ständig im Wandel, ihr müsst euch weiterentwickeln, klar, weil der Markt das auch fordert. Kann man daraus auch ableiten, dass der Beruf eines Müllers nach wie vor eben ein bedeutsamer und interessanter Beruf ist? Und habt ihr genug Nachwuchs? Gibt es genug Menschen, die das noch lernen wollen?
Ja, es ist ein sehr interessanter und sehr umfangreicher Beruf. Er kann man sagen, in den Mühlen erlernt werden. Es gibt zwei Berufsschulen in Deutschland. Die eine ist in Wittingen, das ist in der Nähe von Braunschweig, und die andere ist die Hoppenlauschule in Stuttgart. Und es lernen jährlich so circa zwischen 100 und 120 Personen den Beruf des Müllers. Und die Ausbildung in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich gilt als eine der besten Ausbildungen auf der Welt. Und man kann zum Beispiel eben auch ins Ausland gehen. Man ist da sehr gefragt. Wir selber haben gerade einen jungen Gesellen, der bei uns die Ausbildung gemacht hat und jetzt ein halbes Jahr später, für ein paar Monate, nach Brasilien gegangen ist, um auch mal etwas anderes kennenzulernen. Und so kann auch der Müllerberuf zum Beispiel bei Nährmittelfabriken, ob das jetzt zum Beispiel Maggi oder Knorr ist oder in Teemühlen oder in selbst in artverwandten Bereichen. Ich weiß, dass ein Müller eine leitende Funktion auf einem Schrottplatz hat, weil er Metall zerkleinern kann, weil er Metall trennen kann. Und zum Beispiel eine ganz typische müllerische Maschine, der Steinausläser, trennt Stein vom Weizen, wird aber heute auch im Recyclingbereich 1:1 verwendet, um zum Beispiel verschiedene Kunststoffe mit einer verschiedenen, unterschiedlichen Dichte voneinander zu trennen.
Bevor wir zum Schluss kommen, würde mich dann vielleicht auch noch was interessieren, was durchaus auch für unsere Hörer noch ein guter Tipp sein kann. Was hat es mit den Typenbezeichnungen beim Mehl zu tun? Diese ominösen Zahlen, die dahinter stehen, und dann machen es andere Länder, die Italiener machen es wieder ganz anders. Da gibt es dann das Pizzamehl 00.
00, ja.
Wo sind denn die Unterschiede bei den Typen?
Also die Typenbezeichnung wurde 1935 eingeführt, während des Dritten Reiches. Und zwar zum Schutz des Verbrauchers. Verbrennt man 100 Gramm Mehl, bleiben beim 405 ungefähr 405 bis 450 Milligramm unverbrennbare Rückstände, sprich Mineralstoffe, zurück. Und das war eine Folge, dass es Techniken gab, wo man dunkles Mehl durch Ionisierung bleich machen konnte. Aber sobald dann die Stärke verkleistert wurde, also Wasser ins Mehl kam, wurde das sehr grau. Und so wurde damals im Dritten Reich dieser Verbraucherschutz eingeführt, der von anderen Ländern eigentlich übernommen wurde, zum Beispiel Frankreich. Das Baguette-Mehl ist ein T65. Bei uns heißt es Type 630. Und in Italien, die haben es einfach anders genannt. Da ist etwa das Type 405, das 00, das, was du gerade gesagt hast. Das Nullermehl ist das 550 und das Einsermehl ist das 1050. Und je mehr Mineralstoffe, je mehr kommt das Mehl von den Randschichten abgetrennt. Vom Kerninneren kommt das helle Mehl, da kommen auch die Grieße heraus, wobei Grieße nichts anderes als grobe Mehlteilchen sind.
Das heißt, kann man sagen, je höher die Nummer ist, umso mehr Mineralstoffe habe ich drin?
Richtig.
Also umso gesünder ist es eigentlich?
Es ist wertvoller, das muss man sagen, wobei es nicht stimmt, dass ein 405 leer ist. Es hat trotzdem noch relativ viele Ballaststoffe, aber das Dunklere ist natürlich das Gesündere. Und ich persönlich sage immer nicht von einem alles, sondern mal ein Vollkornbrot, genauso wie mal ein Stück Kuchen.
Wer sich in italienischen Kochbüchern umschaut, findet auch immer wieder Manitoba-Mehl. Ich denke, das ist bei uns relativ unbekannt, beziehungsweise nicht so im Schwung.
In der Zwischenzeit eigentlich nicht mehr, gibt es auch, aber es kommt eigentlich daher, dass bis Anfang der 70er Jahren die europäischen Weizensorten qualitativ deutlich schlechter waren als der amerikanische Weizen, der aus dem Staate Manitoba, aus North- und Süd-Dakota und so weiter gekommen ist. Und ich weiß auch noch, wir haben früher in den 60er Jahren bis Anfang den 70er Jahren zu unserem deutschen Weizen 20-25% Manitoba-Weizen dazu reingemischt. Nur durch die Bundesforschungsanstalt in Detmold wurden neue Züchtungen gemacht, qualitativ bessere Weizen entwickelt. Das dauert natürlich sehr lange. Das ist keine Gentechnik, sondern das ist einfach Züchtung. Und so ist es heute nicht mehr notwendig. Und auch im italienischen Manitoba-Mehl ist heute sehr viel deutscher, österreichischer Qualitätsweizen mitverarbeitet.
Wunderbar, vielen Dank. Das war sehr interessant. Und wer von unseren Hörern sich das mal anschauen will, beziehungsweise sich für Mehl- und Weizenprodukte jeglicher Art und Müsli interessiert, kann natürlich im Hofladen direkt im Mühlenladen einkaufen, den habt ihr ja auch, und die Öffnungszeiten findet man auf der Website. Was ja auch spannend ist, dass eine Mühle als Direktvermarkter auftritt. Aber das ist heute im Zug der Zeit normal, oder?
Das ist ganz normal. Selbst die größte Mühle, private Mühle in Baden-Württemberg, die Friesinger Mühle in Bad Wimpfen, hat im alten Stammhaus in Kirchberg an der Mur auch einen großen Mühlenladen.
Wunderbar. Vielen Dank.
Dankeschön.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.